Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Sukha und Dukkha. Schon mal von gehört? Sukha ist Glück und Dukkha ist Leiden. Ist zwar keine Preisfrage, ich habe nämlich keinen Preis, aber ich habe mal so geschaut im Pali-Kanon. Wer glaubt denn, dass im Pali-Kanon das Wort Dukkha, also Leiden, häufiger vorkommt? Und wer glaubt, dass das Wort Sukha, Glück, häufiger vorkommt? Hände hoch, wer glaubt, Dukkha kommt öfter vor? Manche auch. Alle Laien? Atamitiko nicht. Yodako ja? Du ja? Du? Okay, wer glaubt, dass das Wort Zucker häufiger vorkommt? Drei. Okay, gut. Ihr habt leider verloren. Dukkha kommt tatsächlich öfter vor. Aber interessanterweise, wenn man das Abhidhamma nicht mitzählt, also nur Vinaya und Sutta-Pitaka, gibt es das Wort Dukkha 4235 Mal und das Wort Sukha 3448 Mal. Das heißt also 787 Dukkhas mehr. Nicht so viel, ne? Oder? Wenn man aber das Abhidhamma mitzählt, dann gibt es gleich 6506 Mal Dukkha und nur 4644 Sukha. Das heißt, 1862 Mal hat das Dukkha gewonnen. Und ich wollte heute Abend gerne mal wieder einen Sutta-Vortrag geben. Es könnte etwas länger dauern. Ja, Sukha, warum? Glück ist das, was wir natürlich alle gerne haben wollen. Und ich muss gestehen, ich muss den heutigen Vortrag, der ist wahrscheinlich ein bisschen mehr für die Mönche, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ich weiß, in Perth, als ich mit Ajahn Brahm gelebt habe, da sind die Laien extra am Mittwochabend zum Kloster 60 Kilometer gefahren, um die Mönchsvorträge zu hören. Weil die natürlich viel besser waren als die für die Laien. Also, das nur mal so vorweg. Ich würde vielleicht dazu sagen, wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin. Das ist Achametiko schuld. Also, wenn der Vortrag nichts wird heute Abend, Achametiko schuld. Der hat nämlich eine ganz interessante Frage aufgeworfen. Und da ging es um Glück im dritten Jhana. Und zwar war halt die Frage, ja, man sagt immer so im ersten Jhana, da ist Vitakka, Vijara, Piti, Sukha, Ekagata. Und im zweiten Jhana, da fällt dann das Vitakka, Vijara weg. Im dritten Jhana fällt das Piti weg und dann bleibt nur noch Sukha. Und im vierten Jhana ist nur noch Upeka. Und wer das jetzt nicht verstanden hat, erzähle ich das nochmal in Deutsch. Im ersten Jhana, also in der ersten Vertiefung, ist anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes, oftmals fälschlich mit Denken und Überlegen übersetzt. Da ist Piti, diese Verzückung, da ist Sukha, Glück, und da ist Einspitzigkeit des Geistes. Im zweiten Jhana fällt Vitakka und Vijara weg, da ist keine anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes. Aber da ist noch Piti und da ist Sukha. So, im dritten Jhana, da soll das Biti dann wegfällt, also die Verzückung fällt weg, da ist dann nur noch Sukha. Und im vierten Jhana ist dann nur noch Upeka. Und das ist so, was man so seit, weiß nicht, 2500 Jahren, Pi mal Daumen, sich so erzählt. Und hat Chametika zu Recht gefragt, ja, was ist denn dieses Glück eigentlich da im dritten Jhana? Oder was ist denn das Glück im zweiten Jhana? Und was ist denn überhaupt das Glück im ersten Jhana? Was ist denn überhaupt Glück? Und das wollte ich heute mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Fangen wir mal an mit der guten, ehrwürdigen Dhammadina aus dem Chula Vedala Sutta, Majjhima Nikaya 44, die kürzere Reihe von Fragen und Antworten, wo nämlich Sukha und Dukkha definiert wird. Freund Visakha, was immer körperlich oder geistig als glücklich und angenehm gefühlt wird, ist Glücksgefühl. Was immer körperlich oder geistig als leidhaft und unangenehm gefühlt wird, ist leidhaftes Gefühl. Was immer körperlich oder geistig als weder angenehm noch unangenehm gefühlt wird, ist Gefühl, das weder leidhaft noch glücklich ist. Das heißt, sowohl körperliches als auch geistiges ist Sukha und Dukkha. Woher kommt denn dann Somanasa und Domanasa? Diese Freudigkeit und diese Traurigkeit. Wofür brauchen wir die denn? Wenn in Sukha und Dukkha bereits körperliches und geistiges angenehmes Gefühl bzw. unangenehmes Gefühl mit eingeschlossen ist. Gute Frage. Lassen wir erstmal so stehen, aber halten wir fest, dass eben Sukha als auch Dukkha sowie weder Dukkha noch Sukha sowohl körperlich als auch geistig sein kann. Ehrwürdige, was ist Glück und was ist Leid in Bezug auf Glücksgefühl? Was ist Glück und was ist Leid in Bezug auf leidhaftes Gefühl? Was ist Glück und was ist Leid in Bezug auf Gefühl, das weder leidhaft noch glücklich ist? Freund Visakha, Glücksgefühl ist Glück, wenn es anhält, und Leid, wenn es sich verändert. Leidhaftes Gefühl ist Leid, wenn es anhält, und Glück, wenn es sich verändert. Gefühl, das weder leidhaft noch glücklich ist, ist Glück, wenn man es erkennt, und Leid, wenn man es nicht erkennt. Ist klar, ne? Glücksgefühl wollen wir behalten. Leidhaftes Gefühl wollen wir weghaben. Und wenn es weder glücklich noch leidhaft ist, dann bringen wir das meistens gar nicht mit. Und das ist dann eben leidhaft, weil wir das nicht erkennen. Aber glücklich, wenn wir es erkennen. So, die von euch ein bisschen sich auskennen in den Sutten, werden schon festgestellt haben, dass meine Übersetzungen heute Abend ein bisschen seltsam sind. Ich bin also jetzt nicht hingegangen und habe versucht, ganz tolle Übersetzungen zu finden, die meine persönlichen Übersetzungen sind, sondern ich habe wirklich mal versucht, so gut es mir möglich war, neutral zu übersetzen, habe aber ein Ding mir heute Abend erlaubt, und zwar ist Sukha grundsätzlich Glück. Wenn ihr Bhikkhu Bodhi lest oder Jnanaponika oder Kalle Eugen, haben die drei und vier verschiedene Übersetzungen für Sukha und auch für Dukkha. Da ist dann irgendwann mal Bliss plötzlich und dann ist es irgendwann mal Glück. Und dann ist es irgendwann mal Pleasure. Und ich habe mir gedacht, nee, Sukha ist Sukha. Das muss man irgendwie so mit einem Wort übersetzen können. Und dann passt es. War mein Anspruch, ob mir das gelingt, könnt ihr dann hinterher selber entscheiden. Ich muss diesen heutigen Vortrag auf einer sehr hohen Ebene anfangen, weil es eben um dieses Sukha in den meditativen Vertiefungen ging bei meinem Ausgang und glaube, das ist auch okay so, weil wenn ich die tiefgründigen Dinge zum Schluss bringe, dann schlaft er alle schon ein und eure Konzentration ist nicht mehr so fit. Also wir hangeln uns von oben nach unten heute Abend, weil sich das auch anbietet. Fangen wir also mit den vier Vertiefungen an. Die Mahasakuludai Sutta, die längere Rede an Sakuludain. Wie gesagt, das sind alles nur Auszüge. Ich habe mich bemüht, die so knapp wie möglich zu halten, aber die sind zum Teil so wunderbar, dass ich mir das einfach nicht erlauben wollte, die zu knapp zu halten. Da tritt ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnlichkeit, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet, mit Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden, in die erste Vertiefung ein und verweilt darin. Das ist die Standarddefinition vom ersten Jhana. Möchte jetzt nicht zu viel über das Wort Sinnlichkeit hier an der Stelle sagen. Die Übersetzungen variieren wieder bei dem Wort Karma von sinnlichem Begehren bis zu sinnlichem Vergnügen und sinnlichem, weiß ich nicht. Aber es ist halt eben auch nur so ein kurzes Wort Karma. Und ich meine, Sinnlichkeit nach meinem besten Dafürhalten ist die beste Übersetzung, weil Karma irgendwo schon impliziert. Deshalb wird es ja auch übersetzt mit sinnlichem Vergnügen und sinnlichem Begehren, dass man eben Interesse daran hat, dass man eben ein Bedürfnis danach hat, dass man eben Wünsche hat im Hinblick auf die Sinne. Und deshalb ist das Wort Sinnlichkeit gut, weil eben nicht neutral ist. Das sind nicht die Sinne. Das Problem liegt nicht in den fünf Sinnen. Das Problem liegt in der Sinnlichkeit. Die fünf Sinne, die sind einfach nur, was sie sind. Und die verschwinden auch nicht so schnell mal eben. Aber Sinnlichkeit impliziert eben, dass wir da irgendwas wünschen. Deshalb finde ich Sinnlichkeit eigentlich nach wie vor gut. Also abgeschieden von Sinnlichkeit, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, mögen und nicht mögen, das ganze Programm, von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet, mit Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden in die erste Vertiefung. So, zwei Sachen fallen den Cracks natürlich sofort auf. Weil ich habe nicht gesagt, wie das normalerweise übersetzt wird, mit Verzückung und Glück, sondern ich habe gesagt, mit Glück in Verbindung mit Verzückung. Weil wann immer, und da kommen wir dann später zu, nämlich diese zusammengesetzten Wörter benutzt werden, werden die auch von den verschiedenen Übersetzern immer verschiedenartig übersetzt. Und hier wird in der Regel davon ausgegangen, dass es hier um Verzückung und Glück geht. Piti und Sukha. Komischerweise, wenn von Upeka Sukha die Rede ist, dann ist das nicht der Fall. Dann wird das anders übersetzt. Dann wird es nämlich übersetzt, Glück in Verbindung mit Gleichmut. Und deshalb habe ich das hier einfach auch mal frech heute Abend so übersetzt. Und habe auch nicht geschrieben, die aus der Abgeschiedenheit entstanden ist oder sind, sondern ich habe einfach übersetzt, aus der Abgeschiedenheit entstanden, weil nämlich aus dem Text überhaupt gar nicht hervorgeht, ob nur der Piti aus der Abgeschiedenheit entstanden ist oder nur der Zucker oder beide. Natürlich müssen sie insofern beide aus der Abgeschiedenheit entstanden sein, weil ich ja geschrieben habe, Glück in Verbindung mit Verzückung. Wenn das Glück irgendwo von der Verzückung abhängt, oder in Verbindung mit dieser Verzückung entsteht und die Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden ist, dann ist natürlich das Glück auch aus der Abgeschiedenheit entstanden. Aber so kann man dann einfach mal recht neutral ausdrücken. Und das ist eine von diesen schönen Sutten, wo eben diese Gleichnisse kommen, die ich einfach so toll finde und auch so lange schon nicht mehr gelesen hatte. Und deshalb bringe ich die heute Abend. Der Buddha gibt nämlich 4 wunderbare Gleichnisse für diese Jhanas. Er lässt das Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden, diesen Körper durchtränken, sättigen, erfüllen, durchdringen, sodass es keinen Teil des Körpers gibt, der nicht von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden durchdrungen ist. So wie ein geschickter Bademeister oder sein Gehilfe Seifenpulver in einer Metallschüssel häuft, diese nach und nach mit Wasser benetzt und beknetet, bis die Feuchtigkeit seine Kugel aus Seifenpulver durchnässt, sie durchweicht und innen und außen durchdringt, wobei die Kugel dennoch nicht trieft. Genauso lässt ein Bhikkhu das Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden, diesen Körper durchtränken, sättigen, erfüllen, durchdringen, sodass es keinen Teil des Körpers gibt, der nicht von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit durchdrungen ist. Wir können an dem Gleichnis schon sehen, da muss noch was gemacht werden. Der Bademeister, der muss da auch noch kneten und so, damit sein Bällchen da schön feucht wird. Und das ist natürlich stellvertretend für dieses Vitaka Vijara, nämlich diese anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes, dieses immer wieder zum Objekt gehen und versuchen, das Objekt zu halten. Also es ist noch Arbeit. Der Geist, der ist noch nicht richtig voll gesammelt. Aber er durchtränkt eben den gesamten Körper mit diesem Glück in Verbindung mit Bhiti, aus der Abgeschiedenheit entstanden. Aus der Abgeschiedenheit entstanden heißt abgeschieden von, wie am Anfang gesagt, Sinnlichkeit und unheilsamen Geisteszuständen. Abgeschieden von den 5 Hemmungen. Abgeschieden von den Dingen, die im Geist nichts zu suchen haben. Wiederum tritt ein Bhikkhu mit der Stillung von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes, innerlich beruhigt, geeinten Herzens, ohne anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes, mit Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Sammlung entstanden, in die 2. Vertiefung ein und verweilt darin. Hier fällt also diese Arbeit des Geistes, den Geist immer wieder zum Objekt hinzuführen, anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes fällt weg. Innerlich beruhigt, geeinten Herzens und das Glück in Verbindung mit Verzückung ist hier aus der Sammlung geboren. Sammlung, Einigung, Unica Mystica. Warum? Weil sich da nichts mehr bewegen muss. Der Geist ist innerlich beruhigt, Körper ist beruhigt, Herz ist geeint. Da ist nur noch die Wahrnehmung von Glück in Verbindung mit Verzückung aus dieser Sammlung geboren. Ich muss da nichts mehr für tun im 2. Jhana. Deshalb ist dieses Glück aus der Sammlung geboren. Im 1. Jhana ist das Glück aus der Abgeschiedenheit geboren. Das ist gerade mal einen Schritt weg von Sinnlichkeit. Im 2. Jhana bin ich nicht nur 2 Schritte weg, sondern gleich 20 Schritte weg oder noch mehr. Er lässt das Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Sammlung entstanden, diesen Körper durchtränken, sättigen, erfüllen und durchdringen, sodass es keinen Teil des Körpers gibt, der nicht von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Sammlung entstanden durchdrungen ist. So, als ob es einen See gäbe, dessen Wasser von unten emporquillt, der keinen Zufluss aus dem Osten, Westen, Norden oder Süden hat, der nicht gelegentlich von Regenschauern angefüllt wird, da würde der kühle Quellzufluss, das kühle Wasser, den ganzen See durchtränken, sättigen, erfüllen und durchdringen lassen, sodass es keinen Bereich im gesamten See gäbe, der nicht von kühlem Wasser durchdrungen wäre. Genauso lässt ein Bhikkhu das Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Sammlung entstanden, diesen Körper durchtränken, sättigen, erfüllen und durchdringen, sodass es keinen Teil des Körpers gibt, der nicht von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Sammlung entstanden durchdrungen ist. Wiederum tritt ein Bhikkhu mit dem Verblassen von Verzückung in Gleichmut verweilend, achtsam und wissensklar, körperliches Glück erlebend, in die dritte Vertiefung ein, von der die Edlen sagen, glücklich weilt, wer Gleichmut hat und achtsam ist und verweilt darin. In der dritten Vertiefung fällt also die Verzückung weg. In Gleichmut weilend, achtsam und wissensklar, körperliches Glück erlebend, mit dem Körper. In die dritte Vertiefung, von der die Edlen sagen, glücklich weilt, wer Gleichmut hat und achtsam ist und verweilt darin. Er lässt das Glück frei von Verzückung, diesen Körper durchtränken, sättigen, erfüllen und durchdringen, sodass es keinen Teil des Körpers gibt, der nicht von dem Glück frei von Verzückung durchdrungen ist. So, jetzt können wir mal rekapitulieren. Wenn das Glück für sich steht, sowohl im ersten, zweiten als auch im dritten Jhana, wir nehmen dieses Glück, ob das nun frei von Verzückung ist, mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit oder mit Verzückung aus der Sammlung, es ist in jedem Fall dieses Glück, mit dem wir diesen Körper durchtränken. Im ersten und zweiten in Verbindung mit Piti, okay. Aber es geht um dieses Erleben im Körper, was hier beschrieben wird. Jetzt kommt das Gleichnis für das dritte Jhana. So wie bei einem Teich mit blauem, rotem oder weißem Lotus. Einige Lotuspflanzen, die im Wasser geboren sind und wachsen, unter Wasser gedeihen, ohne sich über das Wasser zu erheben, und kühles Wasser sie bis zu ihren Trieben und ihren Wurzeln durchdrängt, sättigt, erfüllt und durchdringt, so dass es keinen Teil dieser Lotuspflanzen gibt, der nicht vom kühlen Wasser durchdrungen ist. Genauso lässt ein Bhikkhu das Glück frei von Verzückung diesen Körper durchtränken, sättigen, erfüllen und durchdringen, so dass es keinen Teil des Körpers gibt, der nicht von dem Glück frei von Verzückung durchdrungen ist. Diese Lotuspflanzen, die sind separat. Die sind getrennt von dem Wasser. Die haben ihre eigene Sphäre unter Wasser, die da durchdrungen wird. In den ersten beiden Gleichnissen ging es um den ganzen See. Hier geht es nur um die Lotusse, die zwar im See sind, aber separat. Die sind abgetrennt, unabhängig. Könnte man interpretieren, dass damit der Gleichmut gemeint ist, die separat sind. Ja? Nur ein Vorschlag. So, jetzt kommen wir zum vierten Jhana. Wiederum tritt ein Bhikkhu mit dem Überwinden von Glück und Leid nach dem vorherigen Verschwinden von Fröhlichkeit und Traurigkeit in die vierte Vertiefung ein, die weder Glück noch Leid und Reinheit der Achtsamkeit aufgrund von Gleichmut hat und verweilt darin. Hier werden also Glück und Leid überwunden. Da ist kein Glück mehr, mit dem man den Körper durchtränken könnte. Aber natürlich auch kein Leid. Und warum auch immer, macht der Buddha hier noch den Punkt und sagt, mit dem vorherigen Verschwinden von Fröhlichkeit und Traurigkeit, kann man sich fragen, was soll denn das hier? Weil erstmal Traurigkeit ist selbst im ersten Jhana schon nicht mehr da. Also die ist schon lange vorher weg. Und Fröhlichkeit, naja, gut, wenn kein Glück da ist, ist da auch keine Fröhlichkeit. Weil, haben wir ja eben gesagt, Glück ist sowohl körperlich als auch geistig. Aber der Buddha meinte eben, dass das wichtig ist. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen mit mir am Ringen? Ich kann mir vorstellen, dass der Buddha eben darauf abhebt, dass hier nochmal eine ganz andere Liga ist. Wir haben heute Morgen zum Spaß gesagt, erstes Jhana ist Bundesliga, zweites Jhana ist Europameisterschaft, drittes Jhana ist Weltmeisterschaft und viertes Jhana ist intergalaktische Liga. Die kennt überhaupt keiner. Die ist so abgehoben, so weit weg, dass die niemand kennt. Chametiko hatte interessanterweise heute Morgen gesagt, er sagte, was hast du gesagt, das sind Quantensprünge oder
Exponential.
Das erste Jhana ist vielleicht nur einen Schritt von der Sinnlichkeit weg, aber der zweite Jhana ist nicht nur zwei Schritte weg, sondern gleich 20 oder 200. Und der dritte Jhana ist noch weiter weg. Und der vierte Jhana ist da irgendwo in der Galaxis, die Liga. Der hat nichts mehr mit Glück und Leid und Fröhlichkeit und Traurigkeit zu tun. Weder Glück noch Leid, betont der Buddha dann nochmal, überwinden von Glück und Leid, die weder Glück noch Leid hat. Also er schraubt es wirklich rein, dass Glück und Leid und Freude und Trauer ist nicht mehr da. Aber was da ist, ist Reinheit der Achtsamkeit aufgrund von Gleichmut. Es gibt keinen Zustand, der einen höheren Grad von Achtsamkeit hat als das vierte Jhana. Das ist die höchste Form von Achtsamkeit. Weil da eben nichts mehr im Weg ist. Nicht mal mehr Glück. Nur noch Gleichmut. Wird gleich interessant, weil in anderen Sutten diese Sachen dann nochmal schön anders definiert werden. Ich will jetzt erstmal nicht so viel vorwegnehmen, weil ihr seht, da kommt noch eine Menge. Jetzt das Gleichnis. Er sitzt da und durchdringt diesen Körper mit einem reinen, klaren Herzen, so dass es keinen Teil des Körpers gibt, der nicht von dem reinen, klaren Herzen durchdrungen ist. So als ob ein Mann da säße, von Kopf bis Fuß in ein weißes Tuch gehüllt, so dass es keinen Teil des Körpers gäbe, der nicht vom weißen Tuch bedeckt wäre. Ebenso sitzt ein Bhikkhu da und durchdringt diesen Körper mit einem reinen, klaren Herzen, so dass es keinen Teil des Körpers gibt, der nicht von dem reinen, klaren Herzen durchdrungen ist. Also das Gleichnis, auch nochmal ganz was anderes. Nichts mehr mit Wasser und nichts mehr mit Lotussen zu tun. Ist in jedem Fall eine andere Liga, und zwar eine ganz andere. Aber dieser reine, klare Geist ist halt noch schärfer, um eben halt diesen Körper zu durchdringen. Aber er wird eben nicht mehr mit diesem Glück durchdrungen, sondern mit dem klaren Wissen. Reiner, klarer Geist. Nibbana Sutta, Anguttara 9, 34. Das habe ich gehört. Einstmals weilte der ehrwürdige Sariputta bei Rajagaha an der Fütterungsstätte der Eichhörnchen. Dort wandte sich der ehrwürdige Sariputta an die Bhikkhus. Glück, Freunde, ist Nibbana. Glück, Freunde, ist Nibbana. Diese Worte sprach der ehrwürdige Udai zum ehrwürdigen Sariputta. Wie kann denn, Freund, Glück dort bestehen, wo es kein Gefühl gibt? Darin, Freund, besteht ja gerade das Glück, dass es dort kein Gefühl gibt. So, das heißt, wir müssen unsere Definition von Glück jetzt noch ein bisschen erweitern, weil Nibbana offensichtlich jenseits von Welt und fünf Daseinsgruppen und Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistigen Gestaltung, Bewusstsein ist, nichts mehr damit zu tun hat, und das ist offensichtlich kein Gefühl, Aber Nibbana ist ja das höchste Glück. Und der Grund, warum es das höchste Glück ist, weil es da eben kein Gefühl mehr gibt. Aber das erklärt der ehrwürdige Sariputta jetzt. 5 Sinnesstränge gibt es, Freund. Welche 5? Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke und Körperempfindungen. Die begehrten, erwünschten, lieblichen, angenehmen, sinnlichen, verlockenden. Das, Freund, sind die 5 Sinnesstränge. Was aber, Freund, in Abhängigkeit dieser 5 Sinnesstränge an Glück und Fröhlichkeit entsteht, das nennt man sinnliches Glück. Da aber, Freund, gewinnt der Bhikkhu abgeschieden von Sinnlichkeit, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen die erste Vertiefung. Wenn nun den Bhikkhu, während er in diesem Zustand weilt, mit Sinnlichkeit verbundene Wahrnehmungen und Erwägungen befallen, so gilt ihm das als ein Elend. Gleich wie nämlich, Freund, einen Glücklichen ein Leiden oder gar ein Elend befällt, so befallen ihn jene mit Sinnlichkeit verbundenen Wahrnehmungen und Erwägungen. Das gilt ihm eben als Elend. Was aber, Freund, ein Elend ist, das ist Leiden, hat der Erhabene gesagt. In diesem Sinne eben, Freund, hat man das Nibbana als Glück anzusehen. Also weniger ist mehr. Weg von der Sinnlichkeit im ersten Jhana ist besser als mit Sinnlichkeit ohne erstes Jhana. So, jetzt geht's weiter. Da gewinnt ferner der Bhikkhu nach Stillung von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes die zweite Vertiefung. Wenn den Bhikkhu, während er in diesem Zustand weilt, mit anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes verbundene Wahrnehmungen und Erwägungen befallen, so gilt ihm dies als ein Elend. Gleich wie nämlich, Freund, einen Glücklichen ein Leiden oder gar ein Elend befällt. So befallen ihn jene mit anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes verbundene Wahrnehmungen und Erwägungen. Das gilt ihm eben als Elend. Was aber, Freund, ein Elend ist, das ist Leiden, hat der Erhabene gesagt. In diesem Sinne eben, Freund, hat man Nibbana als Glück anzusehen. Da gewinnt der Bhikkhu nach dem Verblassen von Verzückung die dritte Vertiefung. Wenn nun den Bhikkhu, während er in diesem Zustand verweilt, mit Verzückung verbundene Wahrnehmungen und Erwägungen befallen, so gilt ihm dies als Elend, gleich wie nämlich einen Glücklichen ein Leiden oder gar ein Elend befällt. So befallen jene mit Verzückung verbundenen Wahrnehmungen und Erwägungen ihm. Das gilt ihm eben als Elend. Was da aber, Freund, ein Elend ist, ist Leiden, hat der Erhabene gesagt, und in diesem Sinne, Freund, hat man das Nibbana als Glück anzusehen. Da gewinnt der Bhikkhu nach völliger Überwindung von Glück und Leid die vierte Vertiefung. Wenn nun den Bhikkhu, während er in diesem Zustand weilt, mit Glück in Verbindung von Gleichmut verbundene Wahrnehmungen und Erwägungen befallen, so gilt ihm dies als ein Elend. Gleich wie nämlich, Freund, einen Glücklichen ein Leiden oder gar ein Elend befällt, so befallen ihn jene mit Glück in Verbindung mit Gleichmut verbundenen Wahrnehmungen und Erwägungen. Das gilt ihm eben als Elend. Was da aber, Freund, ein Elend ist, ist Leiden, hat der Erhabene gesagt. Und in diesem Sinne eben, Freund, hat man das Nibbana als Glück anzusehen. So, hier haben wir schon unser Upekasukha. Hier fängt also dann an, langsam klar zu werden, wie auch in einigen der folgenden Sutten, dass das Glück im dritten Jhana Glück in Verbindung mit Gleichmut ist. Das Glück ist das, womit wir den Körper durchtränken. Aber der Grund, warum wir uns glücklich fühlen im Körper, ist, weil der Gleichmut da ist. Der Piti ist weg, der Gleichmut ist da. Und die Qualität von Glück ergibt sich aus dem Gleichmut des dritten Jhanas. Die Qualität des Glücks ergibt sich aus der Verzückung, die entweder aus der Sammlung oder aus der Abgeschiedenheit geboren ist, im zweiten bzw. im ersten Jhana. Und hier geht es um Upekasukha, nämlich das Glück in Verbindung mit Gleichmut. Man könnte auch sagen Gleichmutsglück, wenn man wollte. Das heißt, je weniger von diesen Dingen da ist, je mehr verschwindet, umso erhabener ist der Zustand. Und in diesem Sinne kann man sehen, wenn dann irgendwann kein Gefühl mehr da ist, juhu. Aber im vierten Jhana ist ja noch weder angenehm noch unangenehm. Also ist noch ein Gefühl, ist noch ein Nibbana. Die nächste Sutta heißt Tapusa Anguttara 9,41. Wir Hausleute, ehrwürdiger Ananda, genießen die Sinnlichkeit, finden Freude an Sinnlichkeit, finden Gefallen an Sinnlichkeit, finden Entzückung in Sinnlichkeit. Uns Hausleuten aber, ehrwürdiger, die wir die Sinnlichkeit genießen, an Sinnlichkeit Freude und Gefallen finden, Entzücken in Sinnlichkeit finden, uns erscheint Entsagung wie ein Abgrund. Doch gehört habe ich, ehrwürdiger, dass in diesem Dhamma und Vinaya schon bei ganz jungen Bhikkhus das Herz einen Drang fühlt zur Entsagung, dazu neigt, sich darin festigt und darin Befreiung findet, in der Erkenntnis, dies ist friedvoll. Die Entsagung eben ist es, worin in diesem Dhamma und Vinaya die Bhikkhus sich von der großen Menge unterscheiden. Es war eine Unterhaltung zwischen Tapusa, einem Laien, und dem ehrwürdigen Ananda. Und dann gehen die zum Buddha und der Buddha sagt, so ist es, Ananda, so ist es, Ananda. Auch ich, Ananda, hatte vor meinem Erwachen, als ich noch nicht vollkommen erwacht war, noch ein Bodhisattva war, den Gedanken. Etwas Gutes ist die Entsagung, etwas Gutes ist die Abgeschiedenheit. Doch mein Herz, Ananda, fühlte keinen Drang zur Entsagung, neigte nicht dazu, festigte sich nicht darin und fand darin keine Befreiung. Da, Ananda, fragte ich mich, was ist wohl die Ursache dafür, was der Grund? Und der Gedanke kam mir. Ich habe die Gefahr der Sinnlichkeit noch nicht erkannt und häufig eingeübt. Ich habe mir den Vorteil der Entsagung noch nicht erschlossen, mich ihm noch nicht hingegeben. Darum eben fühlt mein Herz keinen Drang zur Entsagung, neigt nicht dazu, festigt sich nicht darin und findet darin keine Befreiung. Ich sagte mir daher, wenn ich nun die Gefahr der Sinnlichkeit erkenne und häufig einübe und mir den Vorteil der Entsagung erschließe und mich ihm hingebe, so mag es wohl sein, dass dann mein Herz einen Drang fühlt zur Entsagung, dazu neigt, sich darin festigt und darin Befreiung findet. Und in der Folgezeit, Ananda, erkannte ich die Gefahr der Sinnlichkeit und übte sie häufig ein. Und ich erschloss mir den Vorteil der Entsagung und gab mich ihm hin, so dass mein Herz einen Drang fühlte zur Entsagung, dazu neigte, sich darin festigte und darin Befreiung fand, in der Erkenntnis, dies ist friedvoll. In der Folgezeit nun, Ananda, gewann ich, abgeschieden von Sinnlichkeit, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, die erste Vertiefung und verweilte darin. Während ich aber, Ananda, in diesem Zustand verweilte, da stiegen mir mit Sinnlichkeit verbundene Wahrnehmungen und Erwägungen auf. Das aber galt mir als Elend. Gleich wie nämlich, Ananda, einen Glücklichen ein Leiden oder gar ein Elend befällt, genauso stiegen mir die mit Sinnlichkeit verbundenen Wahrnehmungen und Erwägungen auf. Das aber galt mir als Elend. Also sozusagen die Bestätigung dessen, was wir in der vorigen Sutta gehört haben, wo der ehrwürdige Sariputta Nibbana beschreibt, oder hier sagt der Buddha das Gleiche, dass es eben darum geht, in dem tieferen Zustand ist der Zustand davor immer ein Elend. Also es wird immer feiner, immer subtiler, immer erhabener, bis hin zum Nibbana. Die Worte, Übersetzungen, die ich ganz treffend fand, nicht ganz so herkömmlich. Also erkannt ist klar, Adito, aber Abahulikata, also Abahulikata ist einüben, üben eigentlich. Und er sagte eben, ich habe die Gefahr der Sinnlichkeit noch nicht erkannt, noch nicht gesehen, erkennen, sehen. Und ich habe die noch nicht häufig eingeübt. Das heißt, dieses häufige Einschleifen dieser Gefahr, das wiederholte Einschleifen, das wiederholte Einüben, dass sich da eine Gefahr drin birgt in dieser Sinnlichkeit, ist das in Verbindung mit dem sich Erschließen dieses Segens oder dieses Vorteils. Oder im Vinaya wird Anisangsa oftmals übersetzt als,
ne? Privileg.
Privileg, genau, Privileg. Privileg. Das Privileg. Also es ist eine Sache, die man sich erschließen muss. Und das Wort erschließen habe ich mal so benutzt, etymologisch, weiß ich nicht, ob das passt. Aber ich habe es mit den anderen Worten, die da standen, verglichen und fand das ganz gut, weil erschließen, da steckt drin, dass da eine verschlossene Tür ist. Und hinter verschlossenen Türen, da verbirgt sich immer was Tolles. So, das wissen wir. Wenn die zu ist, da muss was Gutes hinter sein. Aber man kann die ja erschließen. So, man hat vielleicht nur den Schlüssel noch nicht. Also dieses Erschließen dieses Vorteils, das Erschließen dieses Privilegs, dieses Segens, dieses Vorteils der Entsagung, ist eben was, was der Buddha noch nicht gemacht hatte. Und er hatte sich dem noch nicht hingegeben. Er hatte das noch nicht erreicht, erlangt. Also Bhikkhu Bodhi übersetzt pursued, also ist dem noch nicht nachgegangen. Nächste Sutta ist an den Mahanama, den wir auch alle kennen. Großer Schüler von Buddha, Anguttara 6.10. Richtig gerichteten Geist des Mahanama gewinnt der edle Schüler Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für das Dhamma, gewinnt er Freude am Dhamma. Die Sutta fängt also an, wo der Buddha dem Mahanama vorschlägt, über Buddha, Dhamma und Sangha zu reflektieren. Also Buddha, Dhamma, Sangha, Anusati. Und ich weiß gar nicht, wie die anderen Anusati auch drin vorkommen. Auf jeden Fall, wenn er über Buddha, Dhamma, Sangha reflektiert, dann ist der Geist richtig gerichtet, und richtig gerichteten Geistes gewinnt der edle Schüler Begeisterung für das Ziel, nämlich Nibbana, Begeisterung für das Dhamma, gewinnt Freude am Dhamma. Und jetzt kommt diese Sequenz, die wir alle kennen. Freudig erhebt sich Verzückung. Verzückten Geistes beruhigt sich der Körper. Beruhigten Körpers empfindet er Glück. Dem, der Glück empfindet, sammelt sich der Geist oder das Herz. Und das ist ganz wichtig, auch hier nicht zu übersehen. Pamuditasa piti jayati, also in dem Freudigen. Ich habe also Pamoja jetzt mit Freude übersetzt. Andere haben die eben piti mit Freude übersetzt. Aber irgendwo muss man sich entscheiden. Und ich finde Freude für Pamoja eigentlich noch am besten. Also freudig entsteht Entzückung. Jayati wird geboren. Piti Manasa, Kayo Pasampadi. Piti ist also eine geistige Geschichte. Piti, die Verzückung im Geist, beruhigt den Körper. Ganz wichtig zu verstehen. Wenn diese Verzückung entsteht, das ist eine geistige Geschichte. Deshalb wird das auch von den Kommentaren oder so als Sankara oder irgendwas gesehen. Während Sukha immer als Vedana gesehen wird. Lassen wir mal so da stehen. Aber Piti Manasa Kaya Pasampati. Piti, die Verzückung im Geiste, stillt, beruhigt den Körper. Beruhigten Körpers empfindet er Glück. Wenn der Körper ruhig wird, still wird, da zwackt nichts mehr. Da ist Ruhe. Passadi, dieses Runterfahren, das ist wie so, und dann ist Ruhe. Und dann ist Glück, das ist Glück. Und dem, der Glück empfindet, sammelt sich der Geist. Also die Sammlung des Geistes, Samadhi, ist nicht mit Gewalt zu erreichen. Glück ist der Vorreiter. Und davor kommt Passadi und davor kommt Piti und davor kommt Freude. Nächste ist mal was aus dem Diganikaya. Da kommen ein paar lustige Worte vor. Erkennend, dass die fünf Hemmungen überwunden sind, steigt Freude auf. Freudig erhebt sich Verzückung. Ist die gleiche Sequenz, eingeleitet aber hier durch das Erkennen die fünf Hindernisse, Gier und Hass, mögen und nicht mögen, Schläfrigkeit, Schlappheit, Rastlosigkeit, Gewissensunruhe, Zweifel sind weg. Hindernisse weg, steigt Freude auf. In der Sutta davor an Mahanama, rechtgerichteten Geistes, gewinnt er Begeisterung für das Ziel und das Dhamma und dann steigt Freude auf. Das heißt, er reflektiert über Buddha Dhamma Sangha. Aber wahrscheinlich auch mit dem Endziel, dass die fünf Hindernisse weg sind. Ist nur eine andere Einleitung. Aber wie kriegen wir die fünf Hindernisse weg, die fünf Hemmungen? Irgendwas Heilsames müssen wir ergründen und pflegen und kultivieren und praktizieren. Also erkennt, die fünf Hindernisse sind weg, steigt Freude auf, freudig erhebt sich Verzückung, verzückten Geistes beruhigt sich der Körper, beruhigten Körpers empfindet er Glück, dem, der Glück empfindet, sammelt sich der Geist. Da tritt er ganz abgeschieden von Sinnlichkeit, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet, mit Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden, in die erste Vertiefung ein und verweilt darin. Seine vorherige Wahrnehmung von Sinnlichkeit erlischt. Und zu dieser Gelegenheit besteht eine Wahrnehmung subtiler Wahrheit von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden. Zu dieser Gelegenheit ist er jemand, der eine subtile Wahrheit von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden wahrnimmt. So geschieht es, dass mit der Übung eine Wahrnehmung entsteht und mit der Übung eine andere Wahrnehmung erlischt. Finde ich ganz spitze, weil ich habe hier des Öfteren gesagt, Samadhi-Praxis ist ein Spiel mit Wahrnehmung. Das ist die Fähigkeit zu kultivieren, Dinge wahrzunehmen, subtilere Dinge wahrzunehmen, die auszutauschen für grobere Dinge, subtilere Wahrnehmungen zu entwickeln, die einzuüben, Dinge, von denen wir merken, dass die uns Freude bereiten, immer wieder zu kultivieren, einzuschleifen, einzuüben, bis diese Sequenz, Piti, Passadi, Sukha, Samadhi, bis die durchläuft, bis sich dann einschleift. Ich lese mal weiter, geht es natürlich hier um alle vier Jhanas, sage ich dann hinterher noch mal zu. Ich kann ja mal eben so ein Wort hier vorlesen. Ein Wort. Viveka Chapiti Sukha Sukuma Satcha Sanya. Samadhi Chapiti Sukha Sukuma Satcha Sanya. Upeka Sukha Sukuma Satcha Sanya. Gut, ne? Ein Wort. Jetzt übersetzt das mal. Wo ist das Adjektiv? Wo ist das davon? Wiederum tritt er mit der Stillung von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes innerlich beruhigt, geeinten Herzens, ohne anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes, mit Glück in Verbindung mit Verzückung, aus der Sammlung entstanden, in die zweite Vertiefung ein und verweilt darin. Seine vorherige Wahrnehmung der subtilen Wahrheit von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden erlischt, und zu dieser Gelegenheit besteht eine Wahrnehmung subtiler Wahrheit von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Sammlung entstanden. Zu dieser Gelegenheit ist er jemand, der eine subtile Wahrheit von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Sammlung entstanden wahrnimmt. So geschieht es, dass mit der Übung eine Wahrnehmung entsteht und mit der Übung eine andere Wahrnehmung erlischt. Wiederum tritt er mit dem Verblassen von Verzückung in Gleichmut weilend achtsam und wissensklar, körperliches Glück erlebend, in die dritte Vertiefung ein, von der die Edlen sagen, glücklich weilt, wer Gleichmut hat und achtsam ist und verweilt darin. Seine vorherige Wahrnehmung der subtilen Wahrheit von Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Sammlung entstanden erlischt, und zu dieser Gelegenheit besteht eine Wahrnehmung subtiler Wahrheit von Glück in Verbindung mit Gleichmut. Zu dieser Gelegenheit ist er jemand, der eine subtile Wahrheit von Glück in Verbindung mit Gleichmut wahrnimmt. So geschieht es, dass mit der Übung eine Wahrnehmung entsteht und mit der Übung eine andere Wahrnehmung erlischt. Wiederum tritt er mit dem Überwinden von Glück und Leid nach dem vorherigen Verschwinden von Fröhlichkeit und Traurigkeit in die vierte Vertiefung ein, die weder Glück noch Leid und Reinheit der Achtsamkeit aufgrund von Gleichmut hat und verweilt darin. Seine vorherige Wahrnehmung der subtilen Wahrheit von Glück in Verbindung mit Gleichmut erlischt, und zu dieser Gelegenheit besteht eine Wahrnehmung subtiler Wahrheit von weder Glück noch Leid. Zu dieser Gelegenheit ist er jemand, der eine subtile Wahrnehmung von weder Glück noch Leid wahrnimmt. So geschieht es, dass mit der Übung eine Wahrnehmung entsteht und mit der Übung eine andere Wahrnehmung erlischt. Also die Sachen, die im Vordergrund stehen, im Vordergrund der Wahrnehmung, ist eben immer das Glück, erste, zweite, in Verbindung mit Verzückung, entweder aus der Abgeschiedenheit oder der Sammlung entstanden, dritten, deiner Glück in Verbindung mit Gleichmut. Und hier geht es auch um Glück, aber eben weder Glück noch Leid, also das Neutrale. Die nächste Sutta auch aus dem Anguttara Nikaya 9.33, 9 stufenweise Erreichungszustände. Wo das Glück in Verbindung mit Gleichmut zum Erlöschen gelangt. Und hier fangen wir gleich beim vierten Jhana an, das kennen wir jetzt alles, ne? Wo das Glück in Verbindung mit Gleichmut zum Erlöschen gelangt und wo jene weilen, die das Glück in Verbindung mit Gleichmut wiederholt zum Erlöschen bringen. In diesem Zustand, wahrlich, sind jene Ehrwürdigen insofern hungerlos gestillt, zum anderen Ufer gelangt, entronnen, so sage ich. Wo aber gelangt das Glück in Verbindung mit Gleichmut zum Erlöschen? Und wo weilen jene, die das Glück in Verbindung mit Gleichmut wiederholt zum Erlöschen bringen? Wer da sagt, dass er es nicht weiß und nicht kennt, dem hat man es so zu erklären. Nach dem Überwinden von Glück und Leid und dem vorherigen Verschwinden von Fröhlichkeit und Traurigkeit tritt er in die vierte Vertiefung ein, die weder Glück noch Leid und Reinheit der Achtsamkeit aufgrund von Gleichmut hat und verweilt darin. Hier gelangt das Glück in Verbindung mit Gleichmut zum Erlöschen, und hier weilen jene, die das Glück in Verbindung mit Gleichmut wiederholt zum Erlöschen bringen. Wahrlich, ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu, der frei ist von Heuchelei und Angeberei, sollte diese Worte wertschätzen und sich daran erfreuen. Und hat er sie wertgeschätzt und sich daran erfreut, so sollte er sich ehrfurchtsvoll verbeugen und jenen aufwarten. Kleiner Löwenruf vom Buddha hier. Das Glück in Verbindung mit Gleichmut. Der Gleichmut hier ist eine mentale Geschichte. Das Glück ist eine körperliche Geschichte. Kann man vielleicht nicht so unbedingt trennen. Aber das ist irgendwo so das, worauf es mir so ein bisschen ankommt. Weil das war ja auch Achamedikos Frage. Und was ist denn das mit dem Glück? Was ist denn das für Glück? Das ist Gleichmutsglück. Das Glück wird man noch fühlt im Körper aufgrund der Tatsache, dass der Geist gleichmütig ist. Während im vierten Jhana der Adukha Masukha weder Glück noch Leid ist da was Körperliches. Aber da ist auch der Geist achtsam und wissensklar mit Gleichmut. Da ist nur noch Gleichmut. Ist nichts mehr mit Glück. Anguttara 576, Verzücken. Oder Janapunika hatte Verzückung der Abgeschiedenheit. Es begab sich da Anathapindaka, der Haushälter, in Begleitung von 500 Laienschülern zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Und der Erhabene sprach zu Anathapindaka, dem Haushälter. Und jetzt ist interessant, jetzt ist eigentlich Plural, also er adressiert jetzt eigentlich alle, oder ist er mit einer großen Gruppe gekommen. Ihr Hausleute, wartet der Sangha auf mit Roben, Almosenspeise, Unterkunft und Medizin. Doch nicht sollt ihr euch damit zufrieden geben. Darin vielmehr solltet ihr euch üben. Von Zeit zu Zeit wollen wir die Verzückung der Abgeschiedenheit erlangen und darin verweilen. Darin, Hausleute, sollt ihr euch üben. Viveka Sukha haben wir schon öfter gehört, aber hier mal zur Abwechslung Viveka Piti, fand ich ganz schön deshalb. Der Buddha sagt also zum Anathapindaka, er möchte doch sich darin üben, die Verzückung der Abgeschiedenheit zu erlangen. Gleiche wie erste Jhana. Nur da ist es halt nicht das Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit, sondern er sagt eben hier kurz und knapp, er möge sich darin üben, die Verzückung der Abgeschiedenheit zu erlangen. Auf diese Worte wandte sich der ehrwürdige Sariputta an den Erhabenen und sprach: Wunderbar ist es, Herr, erstaunlich ist es, Herr, wie da der Erhabene so treffend gesprochen hat. Zu einer Zeit nämlich, Herr, wenn der edle Schüler im Besitz der Verzückung der Abgeschiedenheit verweilt, dann gibt es für ihn keine der folgenden fünf Möglichkeiten. Leid und Traurigkeit in Verbindung mit Sinnlichkeit. Glück und Fröhlichkeit in Verbindung mit Sinnlichkeit. Leid und Traurigkeit in Verbindung mit Unheilsamem. Glück und Fröhlichkeit in Verbindung mit Unheilsamem. Leid und Traurigkeit in Verbindung mit Heilsamem. Also das Einzige, was noch überbleibt in der Kombination, wäre
das Glück im Heilsamen.
Glück und Fröhlichkeit im Heilsamen, genau.
Ja,
das ist dann von dem ersten Jhana da. Das ist nämlich das Glück der Verzückung, der Abgeschiedenheit. Zu einer Zeit her, wenn der edle Schüler im Besitz der Verzückung der Abgeschiedenheit verweilt, dann gibt es diese fünf Dinge nicht. Also interessant hier vielleicht auch, es gibt also eben auch Glück und Fröhlichkeit in Verbindung mit Unheilsamen. Schadenfreude zum Beispiel. Also man kann sehen, dieser Zustand wird zunehmend heilsamer, diese Zustände. Und fand ich halt gut, weil Buddha eben den Laien auch empfiehlt. Also hier, Essen kochen, den ganzen Tag in der Küche stehen, ist gut und schön, aber ab und zu soll euch mal aufs Kissen setzen, gefälligst. Und irgendwie mindestens das erste Jhana erreichen. Majjhima Nikaya 102, die 5 und die 3. Jener gute Bhikkhu oder Brahmane tritt mit dem Loslassen von Ansichten über die Vergangenheit und die Zukunft und durch völligen Mangel an Entschluss zu den Fesseln der Sinnlichkeit in die Verzückung der Abgeschiedenheit ein und verweilt darin. Jener gute Bhikkhu oder Brahmane tritt mit dem Loslassen von Ansichten über die Vergangenheit und die Zukunft und durch völligen Mangel an Entschluss zu den Fesseln der Sinnlichkeit und mit Überschreitung der Verzückung der Abgeschiedenheit in überweltliches Glück ein. Jener gute Bhikkhu oder Brahmane tritt mit dem Loslassen von Ansichten über die Vergangenheit und Zukunft und durch völligen Mangel an Entschluss zu den Fesseln der Sinnlichkeit und mit Überschreitung der Verzückung der Abgeschiedenheit sowie des überweltlichen Glücks in weder leidhaftes noch glückliches Gefühl ein. Und hier haben wir zum ersten Mal Vedana. Aduka Masuka Vedana für viertes Jhana. Also das macht es dann nochmal klipp und klar deutlich, dass das eben um Vedana geht und dass eben auch der Zucker die körperliche Geschichte ist. Hier werden also drei Begriffe genannt: Paviveka Piti, Niramisa Sukha und Adukha Masukha Vedana. Also die Verzückung der Abgeschiedenheit, dann überweltliches Glück und weder leidhaftes noch glückliches Gefühl. Kommt nachher nochmal vor, lassen wir erstmal so stehen. Aber dieses Wort Niramisa Sukha ist ganz wichtig, das kommt auch sehr häufig vor, wird dann auch gleich nochmal genauer definiert. Aber es hat überweltliches Glück. Und überweltliches Glück ist eigentlich auch erstes und zweites Jhana. Sage ich schon mal vorweg, wird gleich so definiert. Aber er will halt eben hier in dieser Sutta herausstellen, Piti, Sukha und dieses Adukha Masukha Vedana.
Aber nicht meine Übersetzung, oder? Das Niramisa als überweltlich.
Niramisa, was hast du?
Ich weiß es nicht, ich frage es nicht von mir jetzt.
Überirdisch hast du, glaube ich.
Überirdisch, okay. Überirdisch. Gut. Weil überweltlich ist ja Lokuttara, ist ja Ariyatau, ne?
Ja, von daher muss man das klassifizieren, wenn ich also überweltlich... Überirdisch fand ich halt ein bisschen doof, deshalb habe ich überweltlich genommen. Aber man könnte fast sagen übermenschlich, wo es auch nicht richtig
ist. Ja, also Amisa ist halt Fleisch, ne? Also ja. Überfleischliches.
Ja.
Also spirituell, also da haben wir auch schon drum gerungen.
Naja, die Welt, ja, die Welt der Sinnen, die Sinnenwelt eigentlich. Ne?
Eigentlich ja. Ja.
Also denkt einfach mal mit, wenn er überweltlich gleich hört, es geht nicht darum, dass er schon Nibbana ist. Also es ist über die fleischliche, sinnliche Welt hinaus.
Darf ich mal Zwischenfrage stellen? Wenn ich aber alles das Schöne, was du da beschreibst, im Körper fühle, alles, was ich über den Körper fühle, ist doch trotzdem irgendwie sinnlich, oder? Wie kann was sehr angenehm im Körper sein und nicht sinnlich und nicht dies und nicht
das? Ganz kurz, eine ganz wesentliche Einsicht, die wir vor einigen Jahren hier hatten, die Indriya, die Fähigkeiten zu sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, deren Zuflucht, deren Heimat ist im Geist, im Herzen. Und die verschwinden erst in Arupa-Jhanas. Deshalb heißen die Rupa-Jhanas Rupa-Jhanas, weil immer noch Rupa ist, im Sinne von sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Aber das Sinnliche, deshalb Sinnlichkeit, ist nicht nur die Anwesenheit der Sinne, sondern ist dieses, ich will das haben, dieses Begehren, dieses Gelüsten danach. Ja? Das, was du spürst im Körper, ist komplett von innen. Es ist nichts, was von außen an den Körper kommt, sondern es ist eine Sache, die von innen kommt. Ajahn Brahm sagt oftmals, der Körper verschwindet. Aber es ist ja nicht, dass der Körper verschwindet. Der Körper ist ja noch da. Und der fühlt ja auch diese Dinge, nur er fühlt die halt von innen. Das heißt, du bist in dir komplett eingeschlossen. Aber es ist nichts mehr von außen. Wenn dich im zweiten Jhana jemand andupst, das merkst du noch nicht mal. Verstehst? Im dritten Jhana schon gar nicht. Im vierten Jhana, da können sie dich wegtragen. Ich kenne jemanden in Perth, der hat bei der Armee, ist er in so einen Zustand gefallen, weiß ich nicht, ob das jetzt viertes Jhana war, aber das hörte sich ganz verdächtig danach an, spontan. Seine Gefährten wollten ihn wecken, oder ging nicht. Die haben den auf den LKW hinten draufgelegt und der ist erst, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder Stunde oder ich weiß nicht wie lange später, als sie schon auf der Straße waren, ist er wieder zu sich gekommen. Oder Lumpacha, als er im Krankenhaus war. Wenn da nicht ein indischer Arzt gewesen wäre, der das geblickt hätte, dass mit dem Atmen im vierten Jhana nicht mehr ist, dann hätten sie den wahrscheinlich im Bodybag getan und in die Leichenhalle gefahren. Aber Ajahn Chah war im vierten Jhana, um seinen Körper auszukurieren, weil er krank war. Aber da ist kein Atmen mehr. Da ist ein ganz kleines bisschen Wärme noch, aber da ist auch kein Puls mehr. Kein Herzschlag in dem Sinne. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, welcher Metabolismus dann auch funktioniert, aber merkst du auf jeden Fall nicht. Atmest nicht mehr, vierten Jhana. Keine Ein- und Ausatmung mehr. Das ist aber immer noch körperlich. Du verstehst aber, ist von innen gespürt. Ja? Nichts mehr von außen. Sehen, hören, riechen, schmecken von außen. Pupp, die sind ausgeschaltet. Da kommt nichts mehr rein. So, jetzt kommen wir zur Niramisa Sukha. Überweltlich. Ja. Was ist ihr Bhikkhus? Weltliche Verzückung. Diese fünf Sinnesstränge gibt es ihr Bhikkhus. Welche fünf? Die durch das Auge ins Bewusstsein tretenden Formen, durch das Ohr ins Bewusstsein tretenden Töne, durch die Nase ins Bewusstsein tretenden Gerüche, durch die Zunge ins Bewusstsein tretenden Geschmäcke und durch den Körper ins Bewusstsein tretenden Körperempfindungen. Die begehrten, erwünschten, lieblichen, angenehmen, sinnlichen, verlockenden. Das sind die fünf Sinnesstränge. Was aber ihr Bhikkhus in Abhängigkeit dieser fünf Sinnesstränge an Verzückung entsteht, das nennt man weltliche Verzückung.
Piti.
Piti. Mhm. Also kannst auch Piti über Sinnlichkeit kriegen. Also ich weiß noch, Piyadamos Spruch war mal, ich krieg Piti, wenn ich eine 750er Cover an mir vorbeirauschen höre. Ne, also, ne, wenn jemand früher gerne Motorrad gefahren hat, ne, und dann hörst du so eine 750er, so, wusch, zieht dann so an dir vorbei, dann stellen sich dir die Haare auf und das kribbelt und das ist auch Piti. Ne, aber das ist halt wirkliches Piti. Was ihr Bhikkhus ist überweltliche Verzückung. Da tritt ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnlichkeit, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet mit Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden in die erste Vertiefung ein und verweilt darin. Ich kürze das mal ein bisschen ab, weil haben wir jetzt oft genug gehört. Erstes Jhana, zweites Jhana, weil da gibt es noch Piti. Das ihr Bhikkhus nennt man überweltliche Verzückung. Das heißt, Piti ist im ersten und im zweiten Jhana. Und was ihr Bhikkhus ist weltliches Glück. Und da kommen wir wieder auf die Sinne, fünf Sinne. Was aber ihr Bhikkhus in Abhängigkeit dieser fünf Sinnesstränge an Glück entsteht, das nennt man weltliches Glück. Eben hatten wir sinnliches Glück, hier wird es jetzt weltliches Glück genannt. Okay? Was ist überweltliches Glück? Da tritt ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnlichkeit, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes, begleitet mit Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden in die erste Vertiefung ein, zweite und dritte. Weil Glück ist im ersten Jhana in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit, im zweiten Verbindung mit Verzückung aus der Sammlung und im dritten ist Upeka-Sukha, also Glück in Verbindung mit Gleichmut. Aber das ist alles Glück und das ihr Bhikkhus nennt man überweltliches Glück. Also überweltliche Verzückung sind die ersten beiden Jhanas, überweltliches Glück die ersten drei. Was ist weltlicher Gleichmut? Jetzt kommen wieder die fünf Sinnesstränge. Was aber ihr Bhikkhus in Abhängigkeit dieser fünf Sinnesstränge an Gleichmut entsteht, das nennt man weltlichen Gleichmut. Verzückung, Glück, Gleichmut gibt es auch in der Welt. Was ist ihr Bhikkhus überweltlicher Gleichmut? Wiederum tritt ein Bhikkhu mit dem Überwinden von Glück und Leid nach dem vorherigen Verschwinden von Fröhlichkeit und Traurigkeit in die vierte Vertiefung ein, die weder Glück noch Leid und Reinheit der Achtsamkeit aufgrund von Gleichmut hat und verweilt darin. Das ihr Bhikkhus nennt man überweltlichen Gleichmut. Also überweltlicher Gleichmut ist nur im vierten Jhana. Majjhima 66, das Gleichnis von der Wachtel. Da werden jetzt auch wieder die vier Jhanas beschrieben. Und der Buddha sagt, diese vier nennt man das Glück der Entsagung, das Glück der Abgeschiedenheit, das Glück des Friedens das Glück des Erwachens. Von diesem Glück sage ich, man sollte es pflegen, man sollte es entfalten, man sollte es häufig üben und man sollte es nicht fürchten. Habe ich nur mal rausgeschrieben, kurzes Zitat aus der Sutta, weil es sind halt diese vier Arten von Glück. Also wenn euch irgendjemand erzählt, Jhana, da wird man süchtig nach und das ist gefährlich und das ist alles nicht so doll und so, dann könnt ihr die Sutta hier nehmen und sagen, die vier Jhanas ist das Glück der Entsagung, das Glück der Abgeschiedenheit, Glück des Friedens und das Glück des Erwachens. Und man sollte es pflegen, entfalten, häufig üben und ja nicht fürchten. Also keine Angst vor Jhanas. Jetzt natürlich hier wieder ein Favorit, der gute Nagita, Anguttara 5,30, gibt es in ähnlicher Form noch in Anguttara 6,42 und Anguttara 8,86. Das Glück der Loslösung. Möge ich nichts zu tun haben mit Ruhm, Nagita. Möge mir nur kein Ruhm beschieden sein. Wer da nicht wie ich dieses Glück der Entsagung, das Glück der Abgeschiedenheit, das Glück des Friedens, das Glück des Erwachens nach Belieben, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten erlangt, so wie ich es erlange, der mag dieses Kackglück, dieses träge Glück, das Glück von Zugewinn, Ehre und Ruhm willkommen heißen. Kann man vielleicht mal kurz in Kontext setzen, Milha Sukha Kackglück. Wörtlich übersetzt, also meine bevorzugte Übersetzung, wir hatten vorher mal andere Übersetzungen, aber Milha gibt es ein Wort für Mistkäfer. Da gibt es eine schöne Sutta im Labhasakara Samyutta, wo es eben um Zugewinn, Ehre und Ruhm geht. Und der Buddha gibt das Gleichnis, er sagte, stellt euch einen Mistkäfer vor, der sich vollgefressen hat mit Mist und dann so vor sich her noch so eine Riesenkugel Mist rollt und die ganze Zeit am Angeben ist. Oh, ich habe mich vollgefressen mit Mist und guck mal, wie viel Mist ich noch habe. Und der Buddha sagt, das ist genauso wie ein Bhikkhu, der irgendwie sich mit Almosenspeise voll stopft und mit seinen Requisiten prahlt und sag, guck mal, wie viel Almosenspeise ich kriege und guck mal, wie viele Requisiten ich kriege und guck mal, wie berühmt ich bin und guck mal, wie viel Ehre und Verehrung ich bekomme. Der Buddha gesagt, der ist genauso wie der Mistkäfer. Und daher kommt eben dieses Wort Mistglück oder Kackglück, weil Glück der fünf Sinne ist halt kackig im Vergleich zu dem anderen Glück, das will der Buddha hier mit sagen. Wahrlich, Nagita, essen, trinken, kauen und schmecken, enden in Kot und Urin, das ist der Ausgang. Beim Wechsel und Wandel der lieblichen Dinge, Nagita, entstehen Sorge, Jammer, Leid, Traurigkeit und Verzweiflung, das ist der Ausgang. Wer aber, Nagita, sich dem Merkmal des Widerlichen hingibt und sich darin übt, bei dem verfestigt sich das Widerliche im Merkmal des Lieblichen. Das ist der Ausgang. Also die Idee Asupa, also das Unschöne oder Widerliche, Merkmal ist das Nimitta, also dieses Zeichen oder Merkmal des Unschönen, was man ja überall finden kann. Man muss halt nur danach suchen. Und wenn man das übt und sich dem hingibt, dann verfestigt sich das Widerliche im Merkmal des Lieblichen. Das heißt, selbst im Lieblichen erkennen wir das Unliebliche. Wer dann, Nagita, bei den sechs Grundlagen der Sinnesberührung in der Betrachtung ihrer Vergänglichkeit weilt, bei dem verfestigt sich das Widerliche im Sinneneindruck. Also das schleift sich ein, das wird zur zweiten Haut oder zur zweiten Natur. Das heißt Sinneneindruck, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, tasten, denken, denken, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, wo die ganze Zeit abläuft, dieser Kontakt, ja, ständig bombardiert von diesen Sinnen, das wird als widerlich erkannt, wenn man in der Betrachtung der Vergänglichkeit dieser Sinnesgrundlagen, nämlich Auge, Ohren, Nase, Mund, Körper, verweilt. Und Werder Nagita bei den 5 Daseinsgruppen des Ergreifens in der Betrachtung ihres Entstehens und Vergehens verweilt, bei dem verfestigt sich das Widerliche im Ergreifen. Also Ergreifen wird als dieses ständige Upadana ergreifen, wird als widerlich gesehen. So, der Buddha sagt also hier, um das mal ein bisschen neutraler auszudrücken, klar, wenn man dieses Glück, dieses höhere Glück noch nicht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dem Glück von Zugewinn, Ehre und Ruhm hingibt, natürlich da. Und deshalb sollte man halt diese anderen Dinge üben. Jetzt mal wieder aus der mittleren Sammlung, Mahasunyata Sutta, die längere Lehrrede über Leerheit, Majjhima 122, auch wieder um diese 4 Arten von Glück. Ananda, ein Bhikkhu glänzt nicht, indem er Geselligkeit liebt, indem er sich mit Geselligkeit vergnügt, indem er sich der Vorliebe für Geselligkeit hingibt, indem er Gesellschaft liebt, indem er sich mit Gesellschaft vergnügt, indem er sich über Gesellschaft freut. In der Tat, Ananda, es ist nicht möglich, dass ein Bhikkhu, der Geselligkeit liebt, der sich mit Geselligkeit vergnügt, der sich der Vorliebe für Geselligkeit hingibt, der Gesellschaft liebt, der sich mit Gesellschaft vergnügt, der sich über Gesellschaft freut, jemals nach Belieben, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, das Glück der Entsagung, das Glück der Abgeschiedenheit, das Glück des Friedens, das Glück des Erwachens erlangen wird. Es kann aber erwartet werden, dass ein Bhikkhu, wenn er allein von der Gesellschaft zurückgezogen lebt, nach Belieben und ohne Probleme und Schwierigkeit, das Glück der Entsagung, das Glück der Abgeschiedenheit, das Glück des Friedens, das Glück des Erwachens erlangen wird. Also ich mag halt diese 4 Arten von Glück, die wir jetzt auch beschrieben gehört haben, ein paar Mal, weil die auch in einer anderen Sutta, sagt der Buddha eben, wird immer zu diesen Dingen führt, da kannst du von ausgehen, das ist Dhamma und Vinaya. Also wenn das zu Abgeschiedenheit, zu Entsagung, zu Frieden, zu Erwachen führt, dann ist das Dhamma und Vinaya. Wenn das nicht zu Entsagung, nicht zu Abgeschiedenheit, nicht zu Frieden, nicht zu Erwachen führt, dann ist das nicht das Dhamma vom Buddha. Majjhima 139, Aranavibhanga Sutta, die Darlegung von Konfliktfreiheit. Ihr Bhikkhus, das Glück der Sinnlichkeit, ein Kackglück, ein gewöhnliches Glück, ein unedles Glück, ist ein Zustand, der von Leid, Frustration, Verzweiflung und Fieber umringt ist. Und es ist der falsche Weg. Daher ist dies ein konfliktbelasteter Zustand. Ihr Bhikkhus, das Glück der Entsagung, das Glück der Abgeschiedenheit, das Glück des Friedens, das Glück des Erwachens, ist ein Zustand frei von Leid, frei von Frustration, frei von Verzweiflung, frei von Fieber. Und es ist der richtige Weg. Daher ist dies ein konfliktfreier Zustand. Das Glück und die Fröhlichkeit, die in Abhängigkeit von den 5 Sinnessträngen entstehen, werden sinnliches Glück genannt, ein Kackglück, ein gewöhnliches Glück, ein unedles Glück. Ich sage von diesem Glück, dass es nicht gepflegt werden sollte, dass es nicht entfaltet werden sollte, dass es nicht geübt werden sollte und dass es gefürchtet werden sollte. Ihr Bhikkhus, da tritt ein Bhikkhu in die 1., 2., 3., 4. Vertiefung ein. Dies wird Glück der Entsagung genannt, Glück der Abgeschiedenheit, Glück des Friedens, Glück des Erwachens. Ich sage von diesem Glück, dass es gepflegt werden sollte, dass es entfaltet werden sollte, dass es geübt werden sollte und dass es nicht gefürchtet werden sollte. Also geschah es in Abhängigkeit von diesem, dass gesagt wurde, man sollte wissen, wie man Glück definiert, und wenn man das weiß, sollte man nach dem Glück in sich selbst trachten. Der Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige oder beschäftigt habe oder auch weiterhin beschäftigen werde, ist ja genau das. Man muss lernen und wissen, wie definiert man Glück? Was ist Glück? Ja. Glück ist immer etwas, was in Abhängigkeit entsteht von irgendetwas. Ist nichts aus der Luft gegriffen. Da ist eine Ursache. Und es gibt subtilere Formen von Glück und gröbere Formen von Glück. Und wenn man das weiß, dann sollte man eben nach diesem Glück in sich selbst trachten. Und Wahrnehmung, es ist ja immer eine Form von Wahrnehmung, weil ich kann nicht Glück erfahren, ohne das wahrzunehmen. Aber ich kann meine Wahrnehmung halt trainieren, wie wir in dieser einen Sutta eben gesehen haben, dass man eine Wahrnehmung entwickelt und die andere, die verschwindet. Nirujjati, die ist weg. Und hier mit dieser Ursache-Wirkungsgeschichte, die halt immer wieder im Zentrum der Dhamma-Lehre steht, Sanyutta Nikaya 14.12, Sanidana Sutta mit ursächlicher Grundlage. Mit ursächlicher Grundlage, Herr Bhikkhus, entsteht ein Gedanke der Entsagung, nicht ohne ursächliche Grundlage. Infolge des Elements Entsagung, ihr Bhikkhus, entsteht die Wahrnehmung von Entsagung. Infolge der Wahrnehmung von Entsagung entsteht der Gedanke an Entsagung. Infolge des Gedankens an Entsagung entsteht der Wille nach Entsagung. Infolge des Willens nach Entsagung entsteht die Leidenschaft für Entsagung. Infolge der Leidenschaft für Entsagung entsteht die Suche nach Entsagung. Der unterrichtete, edle Schüler aber, ihr Bhikkhus, der Entsagung sucht, verhält sich auf dreierlei Weise richtig, durch Körper, Sprache und Geist. Anguttara 6, 75, Dukkha Sutta, Leiden. Ein Mönch, der 6 Dinge besitzt, ihr Mönche, weilt schon bei Lebzeiten in Leiden, voller Frustration, Verzweiflung und Fieber. Und beim Zerfall des Körpers nach dem Tode hat er einen leidvollen Bestimmungsort zu erwarten. Welche 6 Dinge? Gedanken der Sinnlichkeit, Gedanken der Gehässigkeit, Gedanken der Rücksichtslosigkeit. Wahrnehmungen der Sinnlichkeit, Wahrnehmungen der Gehässigkeit und Wahrnehmungen der Rücksichtslosigkeit. Gedanken und Wahrnehmungen, die gehen einher. Eben in dieser ursächlichen Geschichte haben wir gesehen, wie die Wahrnehmung zu Gedanken führt. Das Element Entsagung, das haben wir alle. Das ist ein Teil unseres Seins. Diese 5 Daseinsgruppen, das ist da irgendwo drin. Aber das müssen wir halt rauskitzeln. Und weil es dann aber eben nur mal gibt, besteht halt eben die Möglichkeit, dass man Entsagung wahrnehmen kann. Und entsprechend denken, willen und so weiter. Und diese Gedanken und Wahrnehmungen von Sinnlichkeit, Gehässigkeit und Rücksichtslosigkeit, das ist eben rechte Gesinnung. Das ist auf dem 8-fachen Pfad die Nummer, mal gucken, ob wir alle nicht noch schlafen, 2, das ist die rechte Gesinnung, nämlich Metta oder Nicht-Gehässigkeit, Nicht-Grausamkeit, Nicht-Rücksichtslosigkeit und Entsagung, also Nicht-Sinnlichkeit. Ein Mönch aber, der folgende 6 Dinge besitzt, lebt schon bei Lebzeiten in Glück, ohne Frustration, Verzweiflung und Fieber. Und beim Zerfall des Körpers nach dem Tode hat er einen glücklichen Bestimmungsort zu erwarten. Welche sechs? Gedanken der Entsagung, Gedanken des Wohlwollens, Gedanken der Rücksichtsnahme, Wahrnehmungen der Entsagung, Wahrnehmung des Wohlwollens und Wahrnehmungen der Rücksichtnahme. Ich habe ja gesagt, wir hangeln uns zurück. Jetzt haben wir über die Jhanas gesprochen und über all die tollen Sachen. Aber wir wollen ja noch die Grundlagen des Glücks, die davor kommen, da wollen wir ja hin. Und hier geht es um Ethik. Ich lese dann einfach mal vor, wenn ihr nach Hause müsst, dann müsst ihr halt nach Hause. Kann ich auch nichts für. Ein Haushälter oder Sohn eines Haushälters oder jemand, der in einer anderen Familie geboren wird, hört jenes Dhamma. Wenn er das Dhamma hört, erlangt er Vertrauen in den Tathagata, den Buddha. Im Besitz jenes Vertrauens erwägt er. Das Leben eines Haushälters ist eng und staubig. Das Leben in der Hauslosigkeit ist weit offen. Während man so zu Hause wohnt, ist es nicht leicht, das heilige Leben zu führen, das zutiefst vollkommen und rein ist, wie eine polierte Muschel. Angenommen, ich rasierte mir das Kopfhaar und den Bart ab, ziehe die gelbe Robe an und ziehe vom Leben zu Hause fort in die Hauslosigkeit. Bei späterer Gelegenheit rasiert er sich das Kopfhaar und den Bart, zieht die gelbe Robe an und zieht vom Leben zu Hause fort in die Hauslosigkeit, wobei er ein kleines oder großes Vermögen, einen kleinen oder großen Verwandtenkreis aufgibt. Nachdem er so in die Hauslosigkeit gezogen ist und die Übung und Lebensweise der Bhikkhus auf sich genommen hat, enthält er sich davon, Lebewesen zu töten, indem er es aufgegeben hat, Lebewesen zu töten. Stock und Waffen beiseite gelegt, sanft und freundlich, lebt er voll Mitgefühl für alle Wesen. Er enthält sich davon, das zu nehmen, was ihm nicht gegeben wurde, indem er es aufgegeben hat, zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Indem er nur nimmt, was gegeben wurde, nur erwartet, was gegeben wurde. Indem er nicht stiehlt, weilt er in Reinheit. Indem er die Unkeuschheit aufgegeben hat, lebt er in Keuschheit, lebt er losgelöst von der gewöhnlichen Praxis des Geschlechtsverkehrs und er enthält sich davon. Er enthält sich davon, die Unwahrheit zu sagen, indem er es aufgegeben hat, die Unwahrheit zu sagen. Er spricht die Wahrheit, hält sich an die Wahrheit, ist vertrauenswürdig und verlässlich. Er ist einer, der die Welt nicht täuscht. Er enthält sich davon, gehässig zu sprechen, indem er es aufgegeben hat, gehässig zu sprechen. Er verbreitet nicht woanders, was er hier gehört hat, um jene Menschen von den Menschen hier zu entzweien. Auch verbreitet er nicht hier, was er woanders gehört hat, um diese Menschen von jenen Menschen dort zu entzweien. Somit ist er einer, der diejenigen vereint, die vorher entzweit waren. Einer, der wie Freundschaft fördert, Eintracht genießt, sich über Eintracht freut, an Eintracht Entzücken findet. Jemand, der Worte äußert, die Eintracht säen. Er enthält sich des Gebrauchs grober Worte, indem er den Gebrauch grober Worte aufgegeben hat. Er äußert Worte, die sanft, gefällig und liebenswert sind, die zu Herzen gehen, höflich sind, nach denen es viele verlangt, die vielen angenehm sind. Er enthält sich der Schwatzhaftigkeit, indem er die Schwatzhaftigkeit aufgegeben hat. Er redet zur rechten Zeit, sagt, was den Tatsachen entspricht, redet über das, was gut ist, spricht über das Dhamma und das Vinaya. Zur rechten Zeit spricht er Worte, die wert sind, festgehalten zu werden, vernünftig, gemäßigt und heilsam. Er enthält sich davon, Saatgut und Pflanzen zu beschädigen. Er übt sich darin, nur zu einer Tageszeit zu essen, indem er sich davon enthält, nachts und außerhalb der angemessenen Zeit zu essen. Er enthält sich des Tanzens, Singens, Musizierens und des Besuchs von Theateraufführungen. Er enthält sich davon, Schmuck zu tragen, sich mit Parfüm herauszuputzen und sich mit Kosmetik zu verschönern. Er enthält sich hoher und breiter Betten. Er enthält sich davon, Geld und Silber anzunehmen. Er enthält sich davon, ungekochtes Getreide anzunehmen. Jetzt kommt die ganze Liste von Sachen, die Mönche nicht nehmen, also rohes Fleisch, Frauen und Mädchen, Sklaven und Sklavinnen, Ziegen und Schafe, Geflügel und Schweine, Elefanten, Rinder, Pferde und Stuten. Er enthält sich davon, Felder und Ländereien anzunehmen. Er enthält sich davon, Botengänge zu verrichten und Botschaft zu übermitteln. Er enthält sich des Kaufens und Verkaufens. Er enthält sich davon, falsche Gewichte, falsche Metalle und falsche Maße zu verwenden. Er enthält sich des Schwindelns, Täuschens, Betrügens und der Hinterlist. Er enthält sich der Körperverletzung, des Mordens, Fesselns, Wegelagerei, des Plünderns und der Gewalt. Er begnügt sich mit Roben, um seinen Körper zu schützen, und mit Almosenspeise, um seinen Magen zu füllen. Und wohin er auch geht, nimmt er nur diese mit sich. Gerade so wie ein Vogel, der wohin er auch fliegt, nur mit seinen Flügeln als Gepäck fliegt. So begnügt sich auch der Bhikkhu mit Roben, um seinen Körper zu schützen, und mit Almosenspeise, um seinen Magen zu füllen. Und wohin er auch geht, nimmt er nur diese mit. Weil er diese Ansammlung edler Sittlichkeit besitzt, erlebt er ein Glück im Inneren, das frei von Tadel ist. Dieses Glück nennt sich Anavaccha Sukha, eine Form des Glücks, die sich aus der Ethik ergibt. Also eine echte Form von Glück, die aber auch wieder nur zu spüren ist, wenn wir uns dieser Qualitäten erinnern. Das heißt, wir müssen auch wieder in unserer Wahrnehmung uns vergegenwärtigen, dass wir uns bemühen, gute Menschen zu sein. Also die Freude und das Glück, die entsteht, wenn wir über unsere eigene Ethik reflektieren. Und in den Sutten wird oftmals so dargestellt, weil der Strom eingetretene, dessen Ethik ist ja vollkommen, während bei dem Weltling, der also das Dhamma noch nicht im Herzen verwirklicht hat, die Ethik noch nicht vollkommen ist, dass eben dieses Anavaccha Sukha, dieses tadellose Glück oder Glück frei von Tadel, also das Glück, was eben durch diese Reuelosigkeit im Inneren in uns entstehen kann, dass er in erster Linie für den Strom eingetreten ist. Aber wie Achametiko heute Morgen sagte, der Tajapumpa Yuto, der hat in seinem Buch dann auch gesagt, ja, aber die Laien, die noch keine Strom eingetreten sind, die dürfen sich da auch drin üben. Also es ist uns nicht verboten, über unsere Ethik zu reflektieren. Wenn du die 5 Ethikregeln einhältst, dann freust du dich doch auch. Ne? Ist doch auch glücklich. Und auch wenn du noch kein Strom eingetretener bist. Ja, das heißt, wir müssen jetzt nicht darauf warten, dass wir hier Strom eingetretene sind, dass wir das abgesegnet kriegen vom nächsten Buddha oder irgendwie sowas, sondern wir können uns darin üben. Was macht das mit unserer Wahrnehmung? Was passiert in meinem Herzen, wenn ich mich bemühe, mich daran zu erfreuen, dass ich einen heilsamen Lebenswandel führe? Und jetzt gehen wir wieder in die andere Richtung. Also das war jetzt das Glück der Ethik. Und jetzt kommt natürlich das nächste Glück in diesem stufenweisen Training, wo es um Sinneszügelung geht. Sinneszügelung ist eine Sache, die unglaublich wichtig ist für unsere Achtsamkeit. Wenn ihr euch erinnert, einen Vortrag vor nicht allzu langer Zeit von mir, da habe ich gesagt, die beiden, die bedingen sich gegenseitig. Sati und Indriya Samvara. Es gibt nämlich Sutten, wo der Buddha sagt, um Achtsamkeit zu haben, brauchst du die Sinneszügelung. Ohne Sinneszügelung keine Achtsamkeit. Und manchmal heißt ohne Achtsamkeit keine Sinneszügelung. Das heißt, die beiden, die bedingen sich gegenseitig. Also je mehr ich mich in der Sinneskontrolle übe, umso klarer ist mein Geist. Je klarer mein Geist ist, umso besser kann ich Sinneskontrolle spüren. Und ich lese das mal vor, vielleicht nicht ganz, aber zumindest damit ihr wisst, worum es geht. Wenn er mit dem Auge eine Form sieht, ergreift er nicht ihr Merkmal und die mit ihr verbundenen Assoziationen. Da üble, unheilsame Geisteszustände der Gier oder der Traurigkeit in ihn eindringen könnten, wenn er den Sehsinn unkontrolliert ließe, übt er sich in dessen Kontrolle. Er beschützt den Sehsinn, Er beschäftigt sich mit der Kontrolle des Sehsinns. Mit diesem Ergreifen des Merkmals, und ich habe hier mal einfach geschrieben, mit dem Merkmal verbundenen Assoziationen, oftmals habe ich hier gesagt, der erste Eindruck. Also wir sehen etwas und dann ist mit dem Sehen verbunden ist ein Merkmal, da ist ein Eindruck. Oder du hörst irgendwas, aha, Zappa. Oder keine Ahnung, oder, ja, oder du riechst irgendwas, ach, das Parfum von meiner Mutter oder wie auch immer. Da kommt sofort der erste Eindruck. Dieses Merkmal, was entsteht, manchmal sagen sie Zeichen, das Wort ist Nimitta, na Nimittang Grahi Homi. Und Anubhyanjana sind meiner Meinung nach eben die Assoziationen, die sich daraus ergeben, also das, was danach folgt. Also der erste Eindruck und die Assoziationen, die wir bekommen, wenn wir etwas sehen, hören, riechen, schmecken, tasten oder im Geiste erkennen. Dann sagt der Buddha, wir ergreifen nicht dieses Merkmal und wir ergreifen nicht diese Assoziationen. Das heißt, wir hängen denen nicht nach. Warum? Weil, wenn wir denen nachhängen, wenn wir die ergreifen, uns darin verlieren, eben unheilsame Geisteszustände, entweder der Gier oder der Traurigkeit, die uns entstehen können. Ja, wenn wir uns in den Sinneseindrücken verlieren. Und deshalb sagt der Buddha eben, beschützen wir den Sehsinn, beschäftigen uns mit der Kontrolle des Sehsinns und genauso eben des Gehörsinns. Und wenn wir die Sinneszügelung richtig praktizieren, dann sagt der Buddha am Ende, und ich lese mal das Letzte noch vor, wenn er mit dem Geist ein Geistesobjekt erfährt, ergreift er nicht sein Merkmal und die mit ihm verbundenen Assoziationen, da üble, unheilsame Geisteszustände der Gier oder der Traurigkeit in ihn eindringen könnten, wenn er den Geistsinn unkontrolliert ließe, übt er sich in dessen Kontrolle, er beschützt den Geistsinn, er beschäftigt sich mit der Kontrolle des Geistsinns. Weil er diese edle Sinneskontrolle besitzt, erlebt er ein Glück im Inneren, das unbeschmutzt ist. Also das ist das Abhayaseka-Sukha, das unbeschmutzte Glück, also unbesudelt, also unbefleckt. Befleckt im Sinne von mögen und nicht mögen. Wenn ich den Sinnen nachrenne, dann ist immer mögen und nicht mögen. Das eine will ich, das andere will ich nicht. Und das ist das, was den Geist befleckt. Das ist das, was den Geist hin und her reißt. Die Sinneskontrolle ist das, was den Geist erlaubt, achtsam zu sein, geistesgegenwärtig zu sein. Weil ich ständig irgendwas will oder irgendwas nicht will. Wenn ich aber Sinneskontrolle übe und sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, denken, mir doch egal. Kommt und geht, entsteht und vergeht. Wenn ich mich daran nicht ergötze und das nicht ergreife, dann bleibt der Geist im Gleichmut, bleibt der Geist ausgeglichen. Und dann habe ich halt eben dieses unbefleckte oder unbeschmutzte Glück dieser Sinneskontrolle. So, jetzt kommen wir mal zu einem netten kleinen Gedicht noch heute Abend, wo ich mich sehr für euch verausgabt habe. Die Sutta heißt Schuldenfreiheit, ist auch aus dem Anguttara 4,62. Der Erhabene sprach zu Anathapindika, dem Haushälter. Vier Arten des Glücks, Haushälter, mag der die Sinnlichkeit genießende Haushälter zur rechten Gelegenheit von Zeit zu Zeit erlangen. Welche vier? Das Glück des Eigentums, das Glück des Genießens, das Glück der Schuldenfreiheit, das Glück der Tadellosigkeit. Was aber, Haushälter, ist das Glück des Eigentums? Da besitzt ein Sohn aus guter Familie Eigentum, das er sich durch Aufbietung seiner Kraft erworben hat, durch seiner Hände Fleiß im Schweiße seines Angesichts auf rechtmäßige, ehrliche Weise. Und er erfährt Glück und Fröhlichkeit im Wissen, Eigentum besitze ich, das ich mir durch Aufbietung meiner Kraft erworben habe, durch meiner Hände Fleiß im Schweiße meines Angesichts auf rechtmäßige, ehrliche Weise. Das nennt man Glück des Eigentums. Das heißt, ist vollkommen okay, Glück zu empfinden an den Dingen, die wir uns erworben haben. Das ist eine Form von Glück. Was aber ist das Glück des Genießens? Da genießt ein Sohn aus guter Familie das Eigentum, das er sich durch Aufbietung seiner Kraft erworben hat, durch seine Hände Fleiß im Schweiße seines Angesichts auf rechtmäßige, ehrliche Weise. Und er tut gute Werke, da erfährt er im Wissen darum Glück und Fröhlichkeit. Das nennt man Glück des Genießens. Genießen ist okay. Was aber ist das Glück der Schuldfreiheit? Da schuldet ein Sohn aus guter Familie niemandem irgendetwas, weder viel noch wenig. Und im Wissen, niemandem schulde ich etwas, weder viel noch wenig, erfährt er Glück und Fröhlichkeit. Das nennt man Glück der Schuldenfreiheit. Weil wie viele Leute haben Schulden? Da fühlt man sich nicht so glücklich. Aber Glück der Schuldenfreiheit ist auch ein legitimes Glück, eine echte Form von Glück, die man erfahren, erleben kann. Was aber ist das Glück der Tadellosigkeit? Da hat ein edler Schüler untadelige Taten getan durch Körper, Sprache und Geist und im Wissen darum empfindet er Glück und Fröhlichkeit. Das nennt man Glück der Tadellosigkeit. Und das ist quasi jetzt die verkürzte Form von dem, was ich eben so schön lang vorgelesen habe. Da geht es halt um unsere Ethik. Wenn wir mit unserem Körper und unserer Sprache uns vernünftig benehmen, dann ist da dieses Glück der Tadellosigkeit oder Reulosigkeit. Diese vier Arten des Glückshaushälter mag der die Sinnlichkeit genießende Haushälter gelegentlich von Zeit zu Zeit erlangen. Jetzt in Versform nochmal. Wer der Schuldenfreiheit Glück erfährt, sich stets dem Glück des Eigentums gewahr, des Genießens Glück erfreut ihn zwar, den Sterblichen, doch weise prüfen sieht er klar, ist sich beider Arten Glück gewahr, der Weisheit reiche, dessen Blick geklärt, weiß von 16 Teilen eines misst, kaum einen Teil des Glücks, das frei von Tadel ist. Und hier schmeißt der Buddha jetzt die drei ersten Arten dieses Glücks in einen Pott und sagt eben, das Glück der Tadellosigkeit viel mehr wert ist. Also das Glück von Eigentum, das Glück von Genießen, das Glück von Schuldenfreiheit, die drei zusammen sind noch nicht mal ein 16. von dem Glück, das frei von Tadel ist. Und das bestätigt bei mir natürlich dann auch so ein bisschen, dass eben hier um das Glück des Arya geht, also des Stromeingetretenen, weil das Glück der Tadellosigkeit des Stromeingetretenen heißt, dass der nur noch 7-mal wiedergeboren wird und nicht mehr in die Hölle geht. Also der kann nur noch mindestens als Mensch wiedergeboren werden und maximal noch 7-mal. Das heißt, wenn ich das Glück dieser edlen Ethik habe, dann ist halt klar, dass das andere noch nicht mal ein 16. davon wert ist. Aber wie gesagt, auch die Nicht-Stromeingetretenen dürfen ihrer Ethik gedenken. So. Majjhima 138 Udesa Vibhanga Sutta, die Darlegung einer Zusammenfassung. Bhikkhus. Ein Bhikkhu sollte die Dinge auf solche Weise untersuchen, dass sein Bewusstsein, während er sie untersucht, nicht abgelenkt und nach außen hin zerstreut ist und auch nicht innerlich festgefahren ist. Und indem er nicht ergreift, wird er nicht aufgeregt. Wenn sein Bewusstsein nicht abgelenkt und nach außen hin zerstreut ist und auch nicht innerlich festgefahren ist, und er, indem er nicht ergreift, nicht aufgeregt wird, dann gibt es für ihn kein Entstehen des Ursprungs von künftiger Geburt, Altern, Leiden und Tod. Ja, das ist also jetzt die Sutta für die von euch, die heute Abend noch erleuchtet werden wollen. Das war jetzt die kurze Zusammenfassung vom Buddha und der ehrwürdige Mahakachana, der erklärt das jetzt im Detail. Freunde, und wie wird Bewusstsein nicht abgelenkt und nicht nach außen hin zerstreut genannt? Also das ist jetzt die Erklärung vom ehrwürdigen Kachana. Wenn da ein Bhikkhu mit dem Auge eine Form gesehen hat, jetzt mit dem Ohr einen Klang, mit der Nase einen Geruch, mit der Zunge einen Geschmack, mit dem Körper ein Berührungsobjekt, mit dem Geist ein Geistobjekt, falls dann sein Bewusstsein dem Merkmal der Form nicht nachhängt, von der Befriedigung durch das Merkmal der Form nicht gebunden und gehemmt ist, von der Fessel der Befriedigung durch das Merkmal der Form nicht gefesselt ist, dann wird sein Bewusstsein nicht abgelenkt und nach außen hin zerstreut genannt. Mit anderen Worten, nach außen hin zerstreut und abgelenkt werden wir, wenn wir keine Sinneszügelung, keine Sinneskontrolle üben. Und wie, Freunde, wird der Geist innerlich festgefahren genannt? Falls sein Bewusstsein dem Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden nachhängt, von der Befriedigung durch das Glück in Verbindung mit Verzückung aus der Abgeschiedenheit entstanden gebunden und gehemmt ist, von der Fessel der Befriedigung durch das Glück in Verbindung mit Verzückung aus Abgeschiedenheit entstanden gefesselt ist, dann wird sein Geist innerlich festgefahren genannt. Und das Ganze ist jetzt für alle die Arten des Glücks, Glück vom ersten Jhana, zweiten Jhana, dritten Jhana und Upeka Vedana im vierten Jhana. Interessant fand ich hier, dass der ehrwürdige Kachana, weil er ja ein großer Kuba-Ajahn ist, da auch mal ein bisschen spielen durfte. Der hat nämlich das Bewusstsein mal eben für den Geist ausgetauscht. Der Buddha hat von Vijnana geredet. Und er geht jetzt bei der Erklärung hier, spricht er von Citta. Das bestätigt so ein bisschen, was ich immer so gerne sage. Ob Citta oder Vijnana oder Mano, ist alles Jacke wie Hose. Geist, Herz, Citta, Mano, Vijnana, Cheto, es gibt nur einen Geist. Ich lese halt nur mal für das Letzte dann noch vor hier. Also mit dem Gleichmutsglück lese ich nochmal vor. Falls sein Bewusstsein dem Glück in Verbindung mit Gleichmut nachhängt, von der Befriedigung durch das Glück in Verbindung mit Gleichmut gebunden und gehemmt ist, von der Fessel der Befriedigung durch das Glück in Verbindung mit Gleichmut gefesselt ist, dann wird sein Geist innerlich festgefahren genannt. Falls sein Bewusstsein dem weder leidhaften noch glücklichen nachhängt, von der Befriedigung durch das weder leidhafte noch glückliche gebunden und gehemmt ist, von der Fessel der Befriedigung durch das weder leidhafte noch glückliche gefesselt ist, dann wird sein Geist innerlich festgefahren genannt. So wird der Geist innerlich festgefahren genannt. Und das Gegenteil ist natürlich jetzt das Gute, das habe ich mir jetzt gespart. Aber es geht darum, nach außen nicht zerstreut durch Sinneskontrolle, und innen nicht festgefahren, dadurch, dass wir uns eben binden, uns von diesen Dingen hemmen lassen, uns von diesen Dingen fesseln lassen. Das sind Sankara, das sind Gestaltungen, das sind Dhammas, das sind Dinge, die entstehen und vergehen. Je mehr ich mich daran klammer, je mehr ich denen nachhänge, je mehr ich um die trauer, wenn die nicht da sind, weil ich jetzt nicht mehr ins dritte Jhana komme, sondern nur noch ins zweite, umso mehr mache ich da ein Problem. Das ist so, wie ich heute der Elke gesagt habe, wenn ich nicht an Essen denke, dann ist das gut, egal was da auf dem Tisch steht. Solange ich mir keinen Kopf mache, ist das okay. Ich kann diese ganzen Zustände erleben und ich soll die auch erleben, aber ich soll die eben nicht festhalten. Ich soll mich darauf nicht festlegen. Und so geht der Geist durch die Mitte, das ist der mittlere Weg. Das ist für mich eine wunderschöne Beschreibung vom mittleren Weg. Diese Zerstreuung nach außen und dieses Festhängen am Inneren. Das kommt im Sutta Nipata, gibt es da einige Sachen, wo der Buddha auch mit Gleichnissen, wo du nicht auf der Sandbank dich festfährst und nicht rechts am Ufer oder links am Ufer. Und zum Schluss habe ich nochmal aus dem Anguttara 2 Glück, ganzen großer Klassiker, weil der Buddha da nämlich einfach mal sagt, zwei Arten von Glück gibt es, ihr Mönche. Glück des Hauslebens, Glück der Hauslosigkeit. Diese beiden Arten Glück gibt es, das höchste dieser beiden aber ist das Glück der Hauslosigkeit. Also das zweite ist immer das Beste, ich spare mir das jetzt mit dem Ganzen vorzulesen. Ne? Dann gibt es Kamasukha und Nekamasukha, das Glück der Sinnlichkeit und Glück der Entsagung. Upadisukha und Nirupadisukha, Glück mit Stützen, Glück ohne Stützen. Sasavasukha, Anasavasukha, Glück mit Trieben und Glück frei von Trieben. Dann gibt es Samisanchasukha und Niramisa. Da ist wieder dann Weltliches und Überweltliches. Da müssten wir jetzt wieder Irdisches und Überirdisches. Dann gibt es das Edle und das Unedle Glück der Erwachten, Arya und Anarya. Körperliches Glück und geistiges Glück. Glück in Verbindung mit Verzückung und Glück frei von Verzückung. Wo gibt es denn das?
Verzückung in der
Mal gucken, ob sie alle noch wach sind. Glück in Verbindung mit Verzückung ist erstes und zweites Jhana und Glück frei von Verzückung ist drittes Jhana. Dann gibt es Satasukha und Upekasukha, angenehmes Glück und Glück des Gleichmuts. Dann gibt es Glück der Sammlung und Glück ohne Sammlung. Glück mit Verzückung als Basis, das ist ganz interessant. Sapitika Ramanancha, also mit dem Aramana dabei, also als Basis, glaube ich, ne? Oder? Kann man am besten sagen. Glück mit Angenehmem als Basis und Glück mit Gleichmut als Basis, das ist auch Sata Ramana und Upeka Ramana. Und dann gibt es Glück mit Feinkörperlichem als Basis, Rupa Ramana und Glück mit Unkörperlichem, Arupa Ramana. Also die für uns Interessanten im Zusammenhang mit Glück ist Sapitika Sukha, also mit Piti, erstes und zweites. Sapitika Ramana, auch erstes und zweites, mit Verzückung als Basis. Wo da der Unterschied genau ist, kann ich ehrlich gesagt nicht so sagen, da bin ich zu dumm zu. Dann gibt es Sata Sukha, also Glück in Verbindung mit Angenehmem. Das ist erstes, zweites und drittes Jhana. Dann gibt es Glück ohne Verzückung, das ist drittes Jhana. Und dann gibt es Upeka Sukha, das ist drittes Jhana. Das sind die Arten von Glück in Verbindung mit der Sammlung. Was haben wir denn jetzt noch? Ach so, die Upakilesa Sutta noch zum Schluss. Gut. Die Upakilesa Sutta, da geht es jetzt nochmal um die Hindernisse oder die Hemmungen oder die Trübungen, werden sie genannt, die uns eben von diesem Glück abhalten. Nämlich die Trübungen, die uns davor hindern, die Hindernisse aufzugeben. Anuruddha, als ich wusste, dass Zweifel eine Geistestrübung ist und ich die Geistestrübung des Zweifels überwunden hatte, als ich wusste, dass Unaufmerksamkeit eine Geistestrübung ist und ich die Geistestrübung der Unaufmerksamkeit überwunden hatte, als ich wusste, dass Trägheit und Mattheit, Furcht, freudige Erregung, Reglosigkeit, Übermaß an Energie, Mangel an Energie, Sehnsucht, Vielfaltwahrnehmung, Übermaß an Meditation über Formen. Also das sind alles Dinge, wo wir in der Meditation aufpassen müssen, weil die uns eben als Trübungen im Wege stehen. Ich habe jene Geistestrübungen überwunden. Nun will ich Sammlung auf drei Arten entfalten. Daraufhin, Anuruddha, entfaltete ich Sammlung mit anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes, ohne anfängliche Hinwendung des Geistes, nur mit anhaltender Hinwendung des Geistes. Also das ist so dazwischen Jhana, der fünfte Jhana oder zweieinhalb. Also da ist Vichara noch da, aber Vitaka nicht mehr da. Also anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes. Anhaltende Hinwendung ist noch da. Ohne anfängliche Hinwendung des Geistes und ohne anhaltende Hinwendung des Geistes, mit Verzückung, ohne Verzückung, von Angenehmem begleitet, von Gleichmut begleitet. Als ich diese Arten der Sammlung entfaltet hatte, entstanden in mir Wissen und Schauen. Meine Befreiung ist unerschütterlich. Dies ist meine letzte Geburt. Jetzt gibt es kein erneutes Dasein mehr. Ich lese nochmal das Gleichnis von den Vipern vor, zuletzt. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene in Savatthi. Da wandte sich der Erhabene an die Mönche. Gleich wie, ihr Mönche, wenn da vier Vipern wären von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift, und es käme ein Mann daher, der zu leben und nicht zu sterben wünscht, der Glück wünscht und Leiden verabscheut. Da würde man zu ihm sagen, diese vier Vipern, lieber Mann, von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift, müssen von Zeit zu Zeit aufgehoben werden, müssen von Zeit zu Zeit gebadet werden, müssen von Zeit zu Zeit gefüttert werden, müssen von Zeit zu Zeit gebettet werden. Wenn aber, lieber Mann, die eine oder andere dieser Vipern von mächtiger Hitze und schrecklichem Gift zornig wird, dann wirst du, lieber Mann, den Tod erleiden oder tödliches Leid. Was du, lieber Mann, nun tun willst, das tue. Die eine heißt Holzmaul. Ihr Biss lässt den Körper steif werden wie vertrocknetes Holz. Die zweite heißt Modermaul. Ihr Biss lässt den Körper vermodern und eitern wie faules Obst. Die dritte heißt Feuermaul. Ihr Biss lässt den Körper verbrennen und wie Spreu zerstreuen. Und die letzte heißt Schwertmaul. Ihr Biss lässt den Körper spalten wie durch einen Blitzschlag. Also die vier Vipern stehen offensichtlich für die vier Elemente und die schleppen wir alle die ganze Zeit mit uns rum. Und wenn eins dieser vier Elemente zornig wird, dann ist Feierabend. Denn daran hängt unsere Sinnlichkeit, daran hängt unser Leben, daran hängt eigentlich alles. Und wenn wir das verstehen könnten, dann wären wir alle erleuchtet. Ja, ich möchte mit dem Vortrag heute Abend euch ermutigen, diese Anleitung, die der Buddha gibt, insbesondere auch im Anapanasati Sutta, wo es eben um dieses Glück und diese Verzückung geht, auch wirklich zu versuchen zu üben. Das kann man entwickeln, kann man kultivieren, entfalten. Das ist, was Bhavana ist. Bhavana, der achtfache Pfad, der muss entfaltet, entwickelt, gepflegt werden. Und diese Formen der Freude, ja, alleine eben, als ich vor dem Vortrag hier meditiert habe, weil ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, das war so leicht, an diese Verzückung ranzukommen. Und dann diese Sequenz zu sehen, von dieser Verzückung, wie der Körper still wird, wie das alles runterfährt. Und dann spürst du dieses körperliche Glück. Du kriegst mit, was der Buddha meint. Du weißt, wovon der Buddha redet. Manchmal passiert das nur ganz kurz. Dann läuft das so durch. Und manchmal hält das länger an. Aber man muss sich halt damit beschäftigen. Und der Buddha sagt ja den. Er sagt ja den ganzen Atemkörper erleben. Dann muss ich halt den ganzen Atem erleben, von Anfang bis Ende. Und wenn ich den ganzen Atem erlebe, von Anfang bis Ende, das zeitlich, von A bis Z, nichts verpassen, wie der Atem ist, wo der ist, ist erstmal nicht so wichtig. Aber ich muss halt nur Atem haben, dann habe ich diese Stufe erreicht. Und dann kann ich diese körperlichen Gestaltungen, nämlich den Atem, beruhigen, indem ich den Atem in Ruhe lasse. Das sage ich immer. Den Atem, die Gestaltungen beruhigen, heißt den Atem in Ruhe lassen. Wenn ich den in Ruhe lasse, dann fährt er von alleine runter. Dann wird er von alleine friedvoll. Und wenn die körperliche Gestaltung, wenn der Atem sich beruhigt, dann kommen wir dabei an, Verzückung zu erleben. Einatmend werde ich Verzückung erleben. Ausatmend werde ich Verzückung erleben. Einatmend werde ich Glück erleben. Ausatmend werde ich Glück erleben. Wenn dann alles zur Ruhe kommt, dann ist Piti und Sukha, dann kommen diese Qualitäten zum Vorschein. Und dann wieder Gestaltungen des Geistes erleben. Das heißt, ich gehe dann von Verzückung und Glück, da beginne ich zu erkennen, dass das auch Gestaltungen sind. Ich erlebe Sanya Vedana, Wahrnehmung und Gefühl, nämlich Piti und Sukha, als Gestaltungen. Und dann kann ich die Gestaltungen beruhigen. Und wenn ich die Gestaltungen beruhige, dann kann ich den Geist erleben. Und wenn ich den Geist erlebe, dann kann ich den Geist erfreuen. Und wenn ich den Geist erfreuen kann, dann kann ich den Geist sammeln. Und wenn ich den Geist gesammelt habe, dann kann ich den Geist befreien. Und wenn ich den Geist befreit habe, wo bin ich dann? In welchem Jhana? Bonusfrage. Wo denn?
Wenn ich den Geist befreit habe, dann bin ich frei. Bin ich in Upeka?
Nee, falsch. Durchgefallen.
Nibbana.
Ey!
Im dritten.
Hä?
Im dritten wahrscheinlich.
Nee.
Vitaka, Vichara aufhören? Meinst du das?
Ja, wo hört denn Vitaka und Vichara auf?
Im dritten.
Nee, hört im zweiten auf.
Im zweiten, okay. Oh, okay, im zweiten, ja. Aber meinst du, wenn Vitaka, Vichara
ja, klar.
Ist der Geist befreit?
Ja, eben. Okay, gut. Ja, zweites Jhana. Das geht nur bis zum zweiten Jhana, Anapanasati Sutta.
Ja.
Weil da kannst du, danach ist nichts mehr, da kannst du nichts mehr machen. Das ist Schicht mit Vitaka und Vichara. Ja, ich hätte gerne noch alles ein bisschen länger ausgeführt, aber wie das eben so ist, ihr seht den großen Stapel Papier hier. Das ist das Ergebnis meines einmonatigen Retreats und das, was sich danach so ergeben hat. An Fragen und Ideen, dann möchte ich euch damit jetzt entlassen. Ewang.
Na, vielen Dank.
Ja, ihr Glücklichen. Noch was zu fragen oder zu kommentieren zum Glück des heutigen Abends? Gut, nochmal Schluss.
Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādi svākhāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami.